Unsere Predigtreihe, die wir vor dem Sommer angefangen haben, die hat die Sommerhitze überdauert. Wir sind immer noch drin. Und zwar, weil das uns so fasziniert hat, haben wir das etwas länger geplant, über Nebenrollen zu reden. Also Leute, die vielleicht in unserem Bewusstsein gar nicht so bedeutsam sind oder die auch in den Geschichten, in denen sie vorkamen, wirklich kaum eine Rolle spielten. Nun, und da kann man sich streiten um kleine oder große Nebenrollen. Heute haben wir mal eine ausgesucht, wo ich sagen muss, der Mann heißt Mordechai aus dem Alten Testament, ist vielleicht für uns eine Nebenrolle, weil wir den noch gar nicht groß gehört haben. Allerdings für die Juden in ihrem Verständnis der Schrift des Alten Testaments war das eigentlich ein großer Mann. Also daran kann man sehen, dass die Perspektive, ob jemand wichtiger oder unwichtiger ist, auch viel mit der eigenen Geschichte zu tun hat. Das könnt ihr vielleicht verstehen, wenn ihr durch eure Familiengeschichte geht. Ich finde da so manche prägende Figur, die für mich sehr bedeutsam ist oder war und für andere vielleicht gar nicht so groß rausgekommen ist. Der Titel ist heute Der Kluge. Ich habe euch ja schon verraten, um wen es geht. Tja, was ist Klugheit? Wenn die Kinder noch da wären, würde ich sie fragen, was ist Klugheit? Ach Simon, du bist ja noch da. Was heißt denn klug? Schlau, clever. Ja, also Klugheit hat was mit Verstand zu tun. Mit hier oben, hast du recht, Simon, mit Intelligenz. Und Klugheit heißt aber auch, dass jemand nicht nur schlau ist, sondern dass jemand auch schlau handeln kann. Dass jemand umsichtig ist und intelligent handelt. Also Klugheit nur theoretisch auf dem Schreibtisch mag manchmal gut sein, aber praktisch klug zu sein, gerade auch im Umgang mit anderen Menschen, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Also wir haben es heute mit jemandem zu tun, den wir betitelt haben mit der Kluge. Mordechai aus dem Alten Testament, aus dem Buch Esther, der mit Klugheit und Umsicht, um es mal vielleicht als Untertitel zu sagen, sein Volk vor der Vernichtung, vor dem Untergang bewahrt hat. Wer kennt das Buch Esther? Ja, gehen ein paar Hände hoch. Einige, etliche. Mal gehört. Altes Testament gehört zu den Geschichtsbüchern. Hat 10 Kapitel und spielt von der Einordnung her etwa im 5. Jahrhundert vor Christus. Eigentlich könnten wir das hier spielen. Wäre mal eine Sache mit den Kindern, kann man manche Entschuldigt, aber ich glaube, ich kriege das heute nur mit Husten hin. Müsste mich mit Husten nehmen heute. Aber er sitzt weit genug weg. Manche Geschichten lassen sich gut spielen. Das Buch Esther käme eigentlich mit 4 Rollen aus. Also es gibt da 4 Personen, die wirklich wichtig sind, mit denen man die ganze Geschichte auch erzählen kann. Da gibt es einen großen König, den wahrscheinlich Xerxes I., auf das die Geschichte anspielt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein absoluter Souverän. Ein Herrscher, wenn der was gesagt hat, dann war das so. Also das ist für uns heute als Volk, das in einer Demokratie leben darf, glaube ich, ganz schwer vorstellbar. Ich kann mir das immer noch ein bisschen zusammenzimmern aus den Geschichten meiner Schwiegermutter, die den Stalinismus noch erlebt hat. Wenn Stalin gesagt hat, jeder, der eine Kuh hat, muss für diese Kuh 2 Kuhhäute abgeben, dann kann man drüber lachen. Aber das hat die Leute das Leben gekostet. Also wie kann ich von einer Kuh 2 Häute abgeben? Eine Kuh hat nur eine Haut. Aber so absurd war das damals in so einer Diktatur. Also was da gesagt wird, das wird als Dekret erlassen. Und dann ist das so. Und zum Beispiel dieser Xerxes, von dem steht, dass der sein Volk hat feiern lassen. Also der hat sich gesonnt in seiner Herrschaft und dann durften alle feiern. Und dann war der recht betrunken und wollte seine Frau sehen. Und dann wollte die nicht kommen. Und das hatte zur Folge, die wurde abgesetzt und durfte ewig ihr Dasein nur noch fristen in den Gemächern der Königin. Durfte nie wieder vor ihn kommen. Also kann man sich mal ein bisschen ein Bild machen. Und dann kommt die zweite der zweite Person ins Spiel, das ist die Esther. Der König sucht jetzt eine Nachfolgerin für seine Frau. Und dann wird diese Esther, die gewinnt sozusagen das Casting, den Schönheitspreis. Die werden da halbes Jahr mit dem Öl gesalbt, halbes Jahr mit dem anderen Öl gesalbt. Und am Ende darf sie vor den König kommen. Und er erwählt sie zur Nachfolgerin. Also Esther, eine Jüdin, wird Königin am Hof des Xerxes des Ersten. Und dann gibt es fast wie bei so einer klassischen Geschichte einen Guten und einen Bösen. Und der Böse ist der Haman. Und der Haman ist der zweite Mann beim König. Der hat praktisch die Macht im Staat in seiner Hand. Und der Haman dreht am Rad. Der will jetzt, dass alle anderen sich vor ihm verbeugen, weil er eher gleich nach dem König kommt. Und dann gibt es die vierte Person und das ist der Mordechai. Der sagt, ich verbeuge mich vor keinem Menschen. Es ist interessant, in dem Buch Esther kommt das Wort Gott nicht vor. Also der sagt nicht, ich verbeuge mich nur vor Gott, das können wir bloß daraus schließen. Aber er sagt, ich beuge mich nicht vor dir. Und dafür soll der Mordechai umkommen und nicht nur er, sondern das ganze jüdische Volk. Der Haman rächt sich sozusagen an den Juden und der König erlässt ein Dekret im ganzen Reich unter all seinen Völkern, die er regiert, dass die Juden umgebracht werden sollen und ihnen der ganze Besitz weggenommen. Und es ist so verrückt, wenn man das liest, man sagt dann der König, ja, mach das und nimm den Besitz von den Juden und bring sie um. Also merkt man, dass dieses Trachten nach Gewinn eigentlich noch obendran steht. Tja, und wie es so geht im Leben, aus dem Hass gegen einen wird ein Hass gegen ein ganzes Volk und dieses Pogrom glückt nicht. Kommt noch im Lauf der Geschichte, die Esther setzt sich ein, der Mordechai wird gehört und der Haman wird an seinen eigenen Galgen gehängt, den er für den Mordechai aufgebaut hat, 25 Meter hoch, ein großer Galgen, alle sollten es sehen. Und letztlich stirbt der Haman an seinem eigenen Galgen. Also lest die Geschichte mal, die ist wirklich unglaublich. Daraus ist dieser Tag, an dem die Juden umgebracht werden sollten, an dem dieses große Judenpogrom stattfinden sollte, zu einem Feiertag für die Juden geworden bis heute. Weiß jemand, wie das Fest heißt, das die feiern? Das Purimfest. Und zwar Purim deswegen, weil der Haman ein Los geworfen hat, welcher Tag das sein soll, an dem die Juden umgebracht werden. Und das Los fiel auf den, 13. im Monat Adar. Und das ist sozusagen der Name Pur, das Los, Purim. Also das Los ist auf diesen Tag gefallen. Und weil sich an diesem Tag die Geschichte das Geschick des jüdischen Volkes gewendet hat, feiern die Juden das heute wie ein Karneval. Also sozusagen der jüdische Karneval ist das Purimfest. Ich möchte euch mal heute, trotz und mit Husten, den Mordechai als Menschen mal ein bisschen vorstellen. Und dann kommt ihr vielleicht am Ende und sagt, jetzt verstehe ich. Was meinst du mit Klugheit? Also ich habe mir den mal angeschaut und mal geguckt, was macht diesen Mordechai aus? Und habe drei Punkte gefunden und die möchte ich mal durchgehen in dieser Geschichte und noch ein paar Charaktereigenschaften euch aufzählen. Das erste ist, dieser Mordechai, der für uns so eine Nebenrolle ist, das war irgendwie der Cousin von dieser Esther. Also der war irgendwie mit ihr verwandt. Erstmal nichts Besonderes, Aber weil Esthers Eltern gestorben sind, hat er für sie die Pflegschaft übernommen. Also er war sozusagen wie ein Ziehvater, Stiefvater oder Adoptivvater. Jedenfalls, er hat sich gekümmert. Und für mich war das so ein Punkt, dass ich gesagt habe, dieser Mordechai ist eigentlich ein Familienmensch. Auch nichts Besonderes. Aber vielleicht sagt ihr euch, genau, da fängt ja mein Leben an, in der Familie. Das ist eigentlich das, was mir am nächsten ist. Wir können über Politik reden, aber Familie ist doch das, was mir am nächsten ist. Wir haben vorhin für die Kinder gebetet. Und da dachte ich, wie wichtig ist es doch, gleich auch sich bewusst zu machen, wie es aussieht für die Lehrer, aber auch für die Eltern. Ihr Mütter und Väter seid es, die für eure Kinder da sind, wenn sie in die Schule gehen. Also wie wichtig ist das, Familienmenschen zu haben. Und wenn ich diesen Mordechai charakterisiere, dann muss ich sagen, das war einer, der hat Verantwortung übernommen. Der hat gesagt, mir ist meine Cousine nicht egal. Die ist jetzt alleine und ich übernehme selbstverständlich die Verantwortung. Und das kannst du ganz im Stillen machen. Da brauchst du kein großes Tamtam, keine Öffentlichkeit, keine Publicity. Einfach zu sagen, ich übernehme da, wo es Not ist, Verantwortung. Und das Zweite ist, der Mordechai, der wusste, was sind Folgen unseres Handelns. Und er wusste, wenn die Esther hergeht und sagt, ich bin Jüdin, dann wird sie nie Frau des Königs. Das war praktisch nicht möglich. Also hat er ihr gesagt, sag das niemand, dass du Jüdin bist. Jetzt können wir natürlich immer hergehen, ganz von Weiden und Steine schmeißen und sagen, ja, wie soll man sich denn schämen für seine Herkunft? Ich habe die Geschichte so gelesen und dachte, eigentlich passt das zu dem verantwortungsbewussten Familienmenschen. Der hat strategisch gedacht. Der wusste, welche Folgen es haben kann. Und er wusste, es geht ja nicht um Gottes Ehre, wenn sie es eben nicht sagt, dass sie jüdisch ist. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Vorbild ist, dass wir manchmal überlegen müssen, macht es Sinn, immer alles zu sagen? Oder macht es gerade an manchen Stellen Sinn, einfach auch mal den Mund zu halten? Also manchmal kommt es einfach darauf an, was wir betonen oder was wir nicht betonen. Und in dieser Geschichte von Mordechai und Esther war es so, dass das Geschick, die Zukunft des ganzen Volkes, aller Juden, in dem ganzen Großreich, das steht so in der Einleitung, von Indien bis Äthiopien hat er geherrscht. In diesem ganzen Großreich hing das Schicksal dieses Volkes ab, davon, dass die Esther Königin war. Weil sie war im Verlauf der Geschichte die einzige Frau, die vor diesen König kommen konnte und ihn bitten, dass er dieses Dekret an den Juden nicht durchführt, dieses Pogrom, dass die Juden umgebracht werden. Der König hat zwar gesagt, ich kann mein eigenes Wort nicht mehr zurücknehmen, was beschlossen ist, ist beschlossen, aber er hat den Juden dann zugelassen, dass sie sich wehren durften. Und nur so wurde dieses Pogrom verhindert. Das fängt ganz klein an, bei dieser Nebenrolle, bei dem Mordechai, der einfach nur sich bewusst war, was sind die Folgen meines Handelns. Und deswegen hat er zu Esther gesagt, behalte das jetzt mal für dich, dass du Jüdin bist, das geht jetzt erstmal gar kein was an. Der Familienmensch, verantwortungsvoll und strategisch habe ich das genannt. Zweitens, im Laufe der Geschichte wird dieser Mordechai, ich habe das ja versucht, ein bisschen zu skizzieren, zu einem politischen Menschen, der später sogar vor den König kommt. Und was ist mir da eingefallen? Wir lesen einmal ganz nebenbei, dass dieser König Xerxes umgebracht werden sollte. Da haben sich zwei aus seinem Hof verschworen, das ist ja immer das Problem der Mächtigen, du bist so mächtig, dass du irgendwann ganz alleine bist und dann verschwören die um dich rum, die nächsten Vertrauten verschwören sich gegen dich und dann bist du weg. Ist leider auch eine Wahrheit der Geschichte. Und so ging es dem Xerxes, der wusste das nicht, aber der Mordechai hat Wind bekommen, hat die zwei angezeigt und so ist dieses Komplott aufgeflogen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Geschichte noch gar nicht absehbar war, also wo noch gar nicht zu sehen war, dass dieser Mordechai mal so groß rauskommt. Und das hat mich schon nachdenklich gemacht. Da rettet einer dem König sein Leben, nicht um irgendwie groß rauszukommen, sondern einfach nur, weil er loyal ist. Einfach nur, weil es für ihn selbstverständlich ist, wenn ich weiß, da ist jemand in Gefahr, dann zeige ich es an. Da dachte ich, wow, wie oft gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich vielleicht groß nachdenke, was ich tun soll oder soll ich überhaupt was tun? Oder auf der anderen Seite, wo es einfach selbstverständlich sein müsste, den Mund aufzumachen und was zur Anzeige zu bringen. Also Mordechai ist loyal. Das Zweite, ich habe euch die Geschichte erzählt, er hat gesagt, ich verbeuge mich nicht vor dir. Die mussten immer, wenn der kommt, der Haman, mussten die sich alle auf den Boden in den Staub werfen. Mordechai hat gesagt, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ganz konsequent. Und zwar nicht, weil ich stur bin, weil ich nur dagegen bin, weil ich Anarchist bin, sondern weil ich es von meiner Grundüberzeugung her nicht kann. Es steht hier, dass er sagt, weil ich Jude bin. Als Jude kann ich mich nicht vor Menschen niederwerfen. Und ich dachte, mich erinnert das immer an die Geschichte. Vor kurzem war ich mal wieder im Buchenwald. Wahrscheinlich waren die meisten von euch schon dort. Wir hatten Besucher aus Russland und die wollten gerne mal Buchenwald sehen. Und jedes Mal, wenn ich dorthin komme, gehe ich als erstes in den Zellenblock, also sozusagen in das Lagergefängnis, wo ja etliche Gedenktafeln sind. Aber eine, die mich immer ganz besonders persönlich bewegt, ist die von Paul Schneider, der ein einfacher Pfarrer war und eigentlich auch in unsere Nebenrollengeschichte gehört, weil der wollte nie groß raus. Der hat nie gedacht, dass er mal der große Systemkritiker wird, aber aus seiner konsequenten Art raus, als das anfing, dass die Nazis auf seinem Friedhof und seiner Kirche bestimmt haben, welche Lieder gesungen werden. Bei der Beerdigung des Horst-Wessel-Lied hat er gesagt, das gibt's hier nicht, hier bin ich der Chef. Das ist mein Friedhof, das ist meine Kirche. Und er hat das mit einer Konsequenz gemacht, einfach weil es seiner Grundüberzeugung her nicht anders gegangen wäre. Und genau deshalb kam der nach Buchenwald. Und da standen 10.000 Häftlinge auf diesem Appellplatz. Man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, wie da 10.000 Menschen stehen mussten. Und der Paul Schneider war der Einzige, der seine Mütze nicht abgesetzt hat, als die NS-Flagge gehisst wurde zum Appell. Jetzt kann man sagen, Mensch, müsste doch nicht sein, man muss es doch nicht übertreiben und deswegen sind die anderen auch nicht schlechter, die es nicht getan haben. Aber für mich ist das immer so ein Bild eines Menschen, der so konsequent war, der gesagt hat, ich mach das nicht. Es gibt gewisse Dinge, die tue ich nicht. Und deswegen kam der in diesen Lagerblock und wurde dort, ich glaube, über ein Jahr auch misshandelt, hat dann aus dem Gefängnis raus gepredigt, wurde immer wieder geschlagen, bis er dann dort hingerichtet wurde. Also als ich das gelesen habe von dem Mordechai, der sagt, ich mach das nicht, ich fall nicht vor dir nieder, weil ich Jude bin, muss ich immer an diesen Paul Schneider denken, der gesagt hat, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber das tue ich nicht. Und das Dritte, es kommt dann zu dem Punkt, wo Mordechai derjenige ist, der zu seiner Cousine geht, die mittlerweile Königin ist im Großreich Persien und sagt, Esther, du bist die Einzige, die unser Volk retten kann. Du musst vor den König. Und sie sagt, das kann mich mein Leben kosten, weil niemand darf ungefragt vor den König und der hat schon seit 30 Tagen niemand mehr zu sich gelassen. Wenn ich reingehe und er ist praktisch so gesonnen, dann bin ich tot. Und dann sagt dieser Mordechai zu seiner Cousine, für die er sogar eben die Pflegschaft übernommen hatte, bevor sie Königin wurde, da sagt er, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Wow. Auch vor ihr macht er keinen Halt. Und er ist wirklich der einzige Mensch, der Einfluss hat bei ihr und der sie sozusagen zum König schieben kann. Und er macht das. Obwohl er sie liebt, nimmt er das Risiko in Kauf, dass es sie einen Kopf kosten kann, zum König zu gehen. Aber weil er sagt, du bist die einzige Chance, um unser Volk zu retten, ist er unnachgiebig und unerbitterlich. Und ich wünsche mir, ich kann euch das nur so von mir sagen, ich wünsche mir manchmal in meinem Leben Menschen, die vielleicht ganz unangenehm, aber im richtigen Augenblick in mein Leben so reinsprechen und so sagen, Stefan, denk bloß nicht, bloß weil du jetzt den Kopf einziehst, dass du dich irgendwie aus dem Staub machen kannst. Glaub nur nicht, dass du so einfach davonkommst. Und ich weiß, in dem Moment tut das weh, in dem Moment will man das nicht hören. In dem Moment wollen Kinder nicht hören, wenn die Eltern sowas sagen oder vielleicht auch Freunde. Aber hinterher schaust du zurück und sagst, dieser Mensch hat mir eigentlich das Leben gerettet, weil er in dem Moment in mein Leben reingesprochen hat. Ich weiß, dass wir oft viel mehr weich sind und gerade auch hier in der Gemeinde, wir sind immer auch wirklich bestrebt, nicht ungefragt ins Leben anderer Menschen reinzusprechen. Und darum geht es nicht. Das ist jetzt kein Freibrief, dass du einfach nach dem Gottesdienst hergehst und deinen Nachbarn packst und sagst, jetzt sag ich dir mal was. Ich sag nur von mir, ich bin froh, dass es von Zeit zu Zeit Menschen gibt, die sagen, Stefan, hier ist ein rotes Schild, stopp. Ich sag dir das jetzt, weil ich dich mag, weil du mir wertvoll bist. Und genau deshalb spreche ich in dein Leben rein. Wow, da muss ich sagen, so ein Mensch, ein politischer Mensch war der Mordechai. Auf einmal wird er mir zum Vorbild. Zu einer Rolle, wo ich sage, der war vielleicht oder ist vielleicht in unserem Bewusstsein, wenn wir die Bibel lesen, gar nicht so bedeutsam. Aber was hat er doch für eine Strahlkraft gehabt in seiner Umwelt. Und das Dritte, und damit möchte ich dann auch abschließen, Mordechai wurde zum öffentlichen Mensch. Ich hatte es euch erzählt, der Haman musste an seinem eigenen Galgen hängen und der Mordechai wurde zum zweiten Mann nach dem König. Und damit schließt diese Geschichte auch ab, indem es nämlich heißt, er war nach dem König der mächtigste Mann im Reich. Bei den Juden genoss er ein hohes Ansehen. Er wurde von allen sehr geschätzt, weil ihm das Wohl seines Volkes am Herzen lag und weil er sich stets für sie eingesetzt hatte. Ihr Lieben, wenn ich so einen Strich am Ende mache und nochmal frage, was ist Klugheit? Klug handeln, dann glaube ich, machen das diese letzten zwei, drei Sätze aus diesem Buch Esther so deutlich. Das ist einer, der von allen sehr geschätzt wurde, weil ihm das Wohl seines Volkes am Herzen lag und weil er sich stets für sie eingesetzt hatte. Ich wünsche mir das, dass man mal vielleicht später über mich, vielleicht nicht so deutlich, aber in die Richtung sagen könnte. Das war einer, der sich für andere eingesetzt hat, dem es darum ging, dass es anderen gut geht, der nicht nur für sich gelebt hat. Klar, Mordechai wurde zum zweitmächtigsten Mann. Aber am Ende steht, weil er sein Volk geliebt hat, weil ihm das Wohl der anderen am Herzen lag. Und nicht nur hier drin, sondern ganz praktisch. Also ich hoffe, dass ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe auf diesen Familienmenschen, politischen und öffentlichen Menschen Mordechai, der in unserem Bibelverständnis eine Nebenrolle ist, für die Juden viel größer und eine der vier großen Rollen im Buch Esther. Und vielleicht kannst du dir was mitnehmen, zu sagen, an manchen Punkten wünsche ich mir so zu sein und an manchen Punkten vielleicht wünsche ich mir, dass ich jemand habe in meinem Leben, der auch so in mein Leben reinsprechen darf, wie dieser Mordechai. Amen.